das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Abend.
An einem Grazer Gymnasium endete der Schultag heute Morgen abrupt. Ein 21-Jähriger schießt in seiner ehemaligen Schule um sich, tötet 10 Menschen und anschließend sich selbst. Es gab zahlreiche Verletzte. Jetzt künden Kerzen in Graz von stiller Trauer. Was den Mann zu dieser Amoktat bewegte, ist bislang nicht bekannt. Und es gibt wohl auch nichts, was sie rechtfertigen könnte. 11 Leben durch Schüsse ausgelöscht. Was Freunde, Verwandte und Bekannte der Opfer in den nächsten Wochen an Trauer und Verzweiflung durchleben werden, das lässt sich allenfalls erahnen. Sebastian Grosser.
Die Angehörigen spenden sich Trost. Hier haben Polizei und Rettungskräfte die Schüler des Bora-Gymnasiums in Graz versammelt. Eine Anlaufstelle, vor allem für die Eltern.
Es kommt immer wieder so, dass ich mir denke, das ist unglaublich. Also man kann es nicht so fassen. Er hat mich angerufen, während das Ganze passiert ist, und ich habe es nicht ganz glauben können. Aber ich war nur froh, dass er am Telefon ist und dass ich ihn höre. Aber jetzt denke ich immer darüber nach, wie es den anderen geht.
Ihr Sohn hat überlebt. Doch die Kriseninterventionsteams müssen den Schülern mitteilen, dass 10 Menschen getötet wurden. Noch ist unklar, wie viele von ihnen Schüler oder Lehrer sind.
Wir sind mit über 40 Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams vor Ort, bringen Klarheit in die Sache, geben Struktur, schauen, dass die richtigen Worte da sind, auch wenn es keine richtigen Worte gibt.
Neben der Trauer müssen Schüler und Eltern auch mit den eigenen Erlebnissen umgehen. Auf den Social-Media-Kanälen kursieren Videos. Zu hören Schüsse. Die Schüler verbarrikadieren sich, bis Sondereinheiten der Polizei sie aus dem Gebäude bringen können. Auf einer Pressekonferenz am Nachmittag lobt Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker das schnelle Eingreifen der Polizei. Eigentlich seien die Schulen gut auf solche Situationen vorbereitet, durch Präventionsarbeit.
Unser Verfassungsschutz und unsere Kriminalpolizei setzen seit geraumer Zeit hier einen wesentlichen Schwerpunkt. Und wir werden diese Maßnahmen vertiefen und ausbreiten.
Der mutmaßliche Täter, ein 21-jähriger Österreicher aus Graz, selbst Schüler am Gymnasium, war nicht Polizei bekannt. Nach der Tat hat er sich selbst getötet. Bei ihm 2 Waffen, die er legal erworben haben soll. Das wirft Fragen auf, auch bei vielen Grazern. Viele kennen jemanden an der Schule.
Ein Kollege von mir hat sein Freund ist auch erwischt worden. Ja. Jetzt gehe ich mal rüber zu ihm, mal schauen, wie es ihm geht und so.
Ich habe eine Freundin dort. Ich habe ihr dann gleich geschrieben. Sie hat leider nicht geantwortet. Es war dann schon mal noch beängstigender, aber ja.
Ich verstehe nicht, wie ein Junge zu einer Waffe kommen kann, aber es ist ein strenges Waffengesetz. Und dass der so einen Hasen hat, dass er eigene Mitschüler umbringt, das ist ja Wahnsinn.
Auch das ist eine Reaktion. Viele kommen nun zu den Krankenhäusern, um Blut zu spenden für die Verletzten. Graz rückt zusammen.
Das ist eine große Stärke für uns in der Stadt. Und man muss jetzt jeden Tag da sein und wo es Hilfe braucht, einfach mithelfen.
In ganz Österreich wehen die Fahnen jetzt auf Halbmast. Eine 3-tägige Staatstrauer wurde angeordnet.
Anna Tillack in Graz. Anna, das, was in der Stadt passiert ist, das hat es so in Österreich noch nie gegeben. Wie trauert die Stadt jetzt am späten Abend?
Ja, es waren jetzt hier wirklich sehr beeindruckende Szenen hinter mir. Wir stehen auf dem Hauptplatz in Graz und vorher haben sich da noch hunderte Menschen versammelt. Inzwischen ist es spät, es sind jetzt nur noch wenige. Und diese Menschen haben auch hunderte von Kerzen gebracht, die hier unten an dieser Treppe alle brennen. Also es sind wirklich, man hat das Gefühl, die Stadt steht zusammen. Sie versuchen, ihren Schock zu überwinden, den wir hier heute den ganzen Tag gespürt haben. Und ja, die Stadt war einfach in Aufruhr den ganzen Tag lang. Es gab Kriseninterventionsteams in der Stadt. Es gab 160 Personen vom Roten Kreuz, die versucht haben, die Familien wieder zusammenzubringen, den Menschen, die Personen verloren haben, zu helfen. Und jetzt ist das hier der Abschluss eines Tages, den man hier heute Morgen so noch nicht für möglich gehalten hat.
Mhm. Anna, was wissen wir zu diesem Zeitpunkt über den mutmaßlichen Täter?
Also wir wissen, es ist ein 21-jähriger Mann, der in der Nähe von Graz gelebt hat. Er hat die Schule offenbar nicht abgeschlossen, war aber auf dieser Schule und er ist dann in die Schule eingedrungen, hat da auf Personen geschossen. Es gab heute auch im Laufe des Nachmittags die Information, dass er wohl einen Abschiedsbrief geschrieben haben soll. Der war wohl an seine Eltern adressiert, also er hat sich darin verabschiedet, aber die Polizei sagte, dieser Brief gibt auch noch keinen Hinweis auf das Motiv. Und das ist momentan wirklich die alles entscheidende Frage, also das große Fragezeichen eigentlich. Deswegen ermittelt die Polizei auch noch auf Hochtouren, weil man sich immer noch nicht erklären kann, wie denn dieser ehemalige Schüler, also warum er und wie er genau in diese Schule eingedrungen ist. Denn er hatte ja auch zwei Waffen dabei, die er legal erworben hat. Und ja, dieses Motiv muss jetzt von den Einsatzkräften, von den Behörden einfach geklärt werden.
Du sagst es, viele Fragen noch offen, eben auch zu den Waffen, die der mutmaßliche Täter legal besaß. Wie unterscheidet sich denn das Waffenrecht in Österreich vom deutschen?
Also im Verhältnis zu Deutschland gibt es hier in Österreich sehr viel mehr Waffen. Und was interessant ist an diesem ganz speziellen Fall, der Täter hatte ja eine Waffenbesitzkarte. Das heißt, er musste einen Waffenführerschein machen und er musste auch ein psychologisches Gutachten machen. Sonst hätte er diese Waffe nicht besitzen dürfen. Und das ist schon eine ganz spezielle Fragestellung, warum jemand, dem so ein Gutachten ausgestellt wurde, dann als Amokläufer in diese Schule eindringen konnte und dort so viele Menschen erschossen hat. Also diese Fragen werden Österreich die nächsten Tage und auch die nächsten Wochen noch sehr, sehr stark beschäftigen.
Anna Tillack in Graz, vielen Dank für diese Information und für diese Einordnung. Dankeschön. Vor wenigen Wochen machte die Neonazi-Gruppe mit dem Namen Letzte Verteidigungswelle Schlagzeilen. 8 Tatverdächtige kamen in Untersuchungshaft. Sie sollen einen Brandanschlag im südlichen Brandenburg verübt und Terrorpläne geschmiedet haben. Die jüngsten der Gruppe, gerade mal 14 Jahre alt, rekrutiert und radikalisiert im Netz. Ein Fall, der Sorgen bereitet, auch dem Verfassungsschutz, dessen Jahresbericht heute veröffentlicht wurde, und der allgemein verfassungsfeindliche Entwicklungen und extremistische Gruppierungen im Blick hat. Aktuell besonders radikalisierte Jugendliche, auffallend oft aus dem rechtsextremen Spektrum. Iris Seiram mit einem weiteren Fall.
Bautzen im August 2024. Während auf der einen Seite die bunte Christopher Street Day Parade durch die Stadt zieht, haben sich auf der anderen Seite knapp 700 Gegendemonstranten aufgebaut. Ihre politische Haltung? Eindeutig. Mit Daumen und Zeigefinger demonstrieren sie selbstbewusst das White Power Symbol. Unter ihnen auch Jugendliche aus der NPD-Nachfolgerpartei, die Heimat. Nur ein Beispiel aus dem heute vorgestellten Verfassungsschutzbericht, in dem vor allem der Rechtsextremismus zahlenmäßig stark angestiegen ist.
Sie hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Das kann man hier beeindruckend, leider sehr eindrucksvoll auch sehen.
In Zahlen ordnet der Verfassungsschutz 50.250 Personen dem rechtsextremen Spektrum im vergangenen Jahr zu. Ein Drittel davon sei gewaltbereit. Neben der AfD bleibt die Heimat trotz Verbotsverfahren und Ausschluss aus der Parteienfinanzierung aktiv. Rechtsextremistische Parteien kommen dazu, wie die Freien Sachsen oder der Dritte Weg. Dieses Gedankengut findet auch bei Jüngeren Zulauf.
Was uns im Bereich Rechtsextremismus besonders beschäftigt, sind junge, wenig ideologisch, äußerst gewaltaffin und radikalisierte Online-Subkulturen.
Aber Aktionen auf der Straße wie gegen den CSD nicht nur in Bautzen, sondern auch in anderen Städten zeigten,
dass es sich nicht nur um digitales Phänomen handelt, sondern wir auch im analogen Einsatzraum hier ein Zusammenspiel festzustellen haben.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt Einzelpersonen, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen. Deren Engagement werde zunehmend schwieriger, so der Jurist.
Dass Rechtsextreme einfach immer mehr klagen gegen engagierte Menschen, dass zivilgesellschaftliches Engagement zunehmend in Frage gestellt wird, dass Bürgermeisterinnen sich nicht mehr trauen zu kandidieren oder von ihren Ämtern zurückziehen, beispielsweise weil eben der rechtsextreme Fackelzug jeden Montag bei ihrem Privathaus vorbeizieht.
Die Vernetzung professionell, die Radikalisierung schnell. Als ein mediales Sprachrohr gilt das Magazin Kompakt. Nancy Faeser, die damalige Innenministerin, wollte es 2024 verbieten. Ob es gelingt? Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird der Fall seit heute verhandelt. Laut Verfassungsbericht ist daneben der Linksextremismus weiterhin gefährlich. Als verfassungsschutzrelevant werden etwa Pro-Palästina-Demos eingestuft, im Fokus aber auch Russland.
Hier erleben wir die gesamte Bandbreite an Aktivitäten von Spionage, Sabotage, Cyberangriffen bis hin zu Einflussnahme. Die Wirkflächen umfassen hierbei Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen.
Der Verfassungsschutz soll in bestimmten Bereichen aufgestockt werden, versprach der Bundesinnenminister heute. Wann das Amt aber einen neuen Präsidenten bekommt, wurde nicht beantwortet.
Tja, was folgt aus diesem Verfassungsschutzbericht? Darüber konnte ich am Abend mit dem Bundesinnenminister sprechen. Guten Abend, Herr Dobrindt.
Schönen guten Abend.
Man muss aus diesem Verfassungsschutzbericht lesen, dass es eine allgemeine Bedrohungslage gibt, wie selten zuvor. Was bedeutet das für jede und jeden Einzelnen von uns?
Erstmal heißt es aufmerksam sein. Wir stellen ja fest, dass unser Rechtsstaat auch jeden Tag mit bedroht wird, sowohl aus dem Rechtsradikalismus, aus dem Linksradikalismus, aus dem Extremismus insgesamt, aber auch von fremden Staaten. Wir merken das besonders im Netz, im Bereich Cyber. Da gibt es eine ganze Reihe von Angriffen und deswegen die verfassungsmäßige Ordnung ist ständig unter Angriff.
Sie haben es gerade schon angesprochen, einen wirklich auffallenden Anstieg gibt es bei rechtsextremistisch motivierten Straftaten. Das haben Sie heute tagsüber auch eindrücklich aufgezeigt. Woher kommt das Ihrer Ansicht nach? Wo liegt wirklich das Problem?
Wir stellen es in den letzten 10 Jahren fest, dass der Rechtsextremismus ganz massiv eine Zunahme zu verzeichnen hat. Das hat sehr stark mit einer Polarisierung auch in einer Gesellschaft zu tun. Die zeigt sich dann auch in solchen Phänomenen. Und alles, was wir bisher sehen, gibt es natürlich auch immer wieder internationale Verwicklungen, internationale Ereignisse, die das mit befördern, aber auch Ereignisse, die in unserer Politik begründet liegen, die einen Extremismus nicht entgegenwirken, sondern ihn manchmal auch weiter wachsen lassen.
Was meinen Sie konkret damit? Schlechte Politik?
Naja, auf jeden Fall Politik, die dann Probleme nicht löst und die dann gerade bei jungen Menschen mit zu Radikalisierung führen kann. Das ist nicht das einzigste Erklärelement, aber das ist etwas, was dazu beiträgt. Und das sieht man dann auch in bestimmten Regionen Deutschlands nochmal ganz besonders ausgeprägt.
Sie sehen den Staat in der Pflicht, aber auch Vereine, lokale Initiativen und Netzwerke, die über extreme Propaganda aufklären sollen. Nun drohen aber in Bundesländern und Kommunen Haushaltskürzungen, die gerade solche demokratiefördernden Initiativen massiv unter Druck setzen. Und viele hoffen jetzt verzweifelt auf den Bund. Was antworten Sie denen?
Wissen Sie, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir sehen, dass gerade junge Menschen anfällig sein können für solchen Extremismus. Und wir stellen fest, dass wenn sie sich zusammentun, gerade auch im Netz, dann werden sehr schnell Gegner, vermeintliche Gegner identifiziert. Und dann erklärt man sich irgendwann selber zum Opfer. Und daraus dann folgt der Versuch, gegen diesen Gegner auch aggressiv vorzugehen. Und das ist etwas, was schon vor Ort auffallen kann. Wir sind da nicht blind, sondern wir schauen darauf. Und wir haben auch gerade in den letzten Wochen einen Schlag gegen solche Organisationen, kann man das nicht wirklich nennen, aber Personen, die sich organisieren, getätigt, indem wir das aufgedeckt haben, junge Menschen, der jüngste war 14, die Anschläge geplant haben. So, ja. Und das ist das, wir sind wachsam, aber vor Ort müsste das auch früher auffallen und dann müsste man natürlich dagegen etwas unternehmen. Dazu braucht es auch die finanziellen Mittel, haben Sie vollkommen recht. Man braucht erheblich mehr an Prävention und dazu sind auch alle mit in der Verantwortung, nicht nur der Bund.
Aber das heißt, Sie wollen an dieser Flanke stärker auftreten mit finanzieller Unterstützung, weil es in den letzten Monaten, Jahren ja eher in die andere Richtung ging und das viele ja beklagen, nicht ohne Grund.
Wir wollen das, was wir im Bundesinnenministerium haben, weiter finanziell ausbauen. Das heißt, da, wo wir Prävention leisten können, da dürfen wir nicht nachlassen. Und deswegen werden wir die finanzielle Ausstattung im Innenministerium dafür auch erhöhen.
Was hat das enorme Rechtsextremismuspotenzial, von dem Sie reden, mit der AfD zu tun?
Naja, also dass die AfD in Teilen auf jeden Fall aus meiner Sicht extremistisch ist. Das habe ich in der Vergangenheit auch immer wieder betont. Der Verfassungsschutz hat eine Einstufung vorgenommen, die zurzeit auf Eis liegt, also gesichert rechtsextremistisch war die Einstufung, die jetzt, weil das vor einem Gericht, vom Verwaltungsgericht beklagt wird, auf Eis liegt. Aber dass innerhalb der AfD es extremistische Strukturen gibt, das hat die AfD doch in der Vergangenheit auch eindrucksvoll gezeigt.
Sie gelten bislang als klarer Gegner eines AfD-Verbotsverfahrens, das gerade ja zur Diskussion steht. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein hat sich nun dafür ausgesprochen. Schlägt das Pendel auch in der bislang verhaltenen Union bei dem Thema doch langsam Richtung Verbotsverfahren?
Wenn Sie, ich will der AfD eigentlich diesen Gefallen nicht tun, dass man ihrem Narrativ, ihrer Erzählung auch noch nachkommt, nach dem Motto, die Parteien, die etablierten Parteien können sich politisch mit ihr nicht mehr auseinandersetzen, deswegen versucht man es jetzt juristisch. Ich glaube, dass das eher Wasser auf die Mühlen dieser Opfererzählung der AfD ist. Das sollte man nicht tun. Ich bin dafür, dass wir mit guter Politik die AfD wegregieren aus der Mitte des Deutschen Bundestags und aus der Mitte der Gesellschaft. Das finde ich erfolgsversprechender.
Herr Dobrindt, auch bei linksextremistisch motivierten Straftaten gibt es einen Anstieg, auch wenn der weniger steil ausfällt. Manche sehen das als Antwort auf den wachsenden Rechtsextremismus. Sie auch?
Wir stellen an allen Stellen fest, dass der Extremismus wächst. Das ist in der Tat so, dass der Rechtsextremismus deutlich stärker wächst, als der Linksextremismus das tut. Das muss man aber auch gar nicht vergleichen. Manchmal hat es ähnliche Ursachen. Wir stellen fest, dass der Nahostkonflikt etwas ist, was auf beiden Seiten sehr stark zu einer Mobilisierung und einer Ausprägung des Extremismus beiträgt. Das sind eben die Themen, die außerhalb unserer Einflusszonen ziehen, von denen wir feststellen, dass das Auswirkungen hier in dieser Gesellschaft hat. Der Islamismus, der auch deutlich ansteigt, spielt da auch mit. Also es ist leider überall festzustellen, dass wir stärkere Radikalisierungstendenzen haben und der Extremismus zunimmt.
Mhm. Bleiben trotzdem noch mal am rechten Rand. Ihre Vorgängerin Nancy Faeser wollte das rechtsextreme Magazin Kompakt vor fast einem Jahr verbieten. Doch das Bundesverfassungsgericht entschied im Eilverfahren, dass Kompakt erstmal doch weiter erscheinen darf. Und von heute an wird nun in Leipzig verhandeln, ob ein Verbot gerechtfertigt ist. Entscheidende Frage dabei, auch an Sie: Missbraucht Kompakt die Pressefreiheit, um auf den Sturz der politischen Ordnung hinzuarbeiten?
Wir werden sehen, wie das Gericht entscheidet. Für das Innenministerium war klar, dass das Verbot berechtigt ist, dass es eindeutig ist, dass man aggressiv kämpferisch gegen die Grundordnung angeht und die freiheitlich-demokratische Grundordnung angeht. Und das kann nicht toleriert werden. Und ich bin der Überzeugung, dass genau das auch die Aufgabe ist, auch das Bundesinnenministerium an dieser Stelle dafür zu sorgen, dass dann sowas verboten wird, auch wenn es sich hier auf die Freiheit eines Presseorgans beruft.
Sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und der Fall von Kompakt wird vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt. Was will Donald Trump mit 700 Marineinfanteristen der regulären US-Streitkräfte in Los Angeles, nachdem er schon die Nationalgarde dorthin beordert hatte? Einen Aufstand verhindern, wie er sagt, oder ablenken von innenpolitischen Problemen, wie andere meinen? Marines wie diese gelten als Eliteeinheit. Sie sind nicht ausgebildet für den Einsatz gegen Zivilisten. Dafür sind sie aber nun wohl an die Westküste geschickt worden, wo seit dem Wochenende Menschen gegen die Abschiebepolitik der Trump-Regierung protestieren. Der demokratische Gouverneur in Kalifornien beklagt Machtmissbrauch, hält die Entsendung der Soldaten für illegal und spricht von Handlungen eines Diktators, Tom Burgers.
Nationalgardisten in Kampfmontur sichern ein geschlossenes Verwaltungsgebäude in der Innenstadt von Los Angeles. Vor der Tür wartet eine Gruppe von Migranten vergeblich auf eine geplante Einbürgerungszeremonie. Ihre Meinung zu dem Einsatz, so gespalten wie das ganze Land.
It sucks. It really
es ist zum Kotzen. Allein die Tatsache, dass meine Eltern hierher gekommen sind, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen, und die Ironie der Geschichte, dass meine Mutter heute eingebürgert werden sollte und jetzt das hier passiert. Es ist irgendwie seltsam.
It's kind of weird. It really is.
I support President Trump.
Ich unterstütze Präsident Trump, das habe ich immer getan. Ich unterstütze, was er tut. Wir wollen nicht, dass es noch schlimmer wird, als es schon ist.
We don't want this to get worse than what it is.
In der Nacht brechen 700 Elite-Soldaten der Marines Richtung Los Angeles auf. Sie sollen die Einwanderungsbehörde ICE bei ihren Razzien unterstützen, so das US-Verteidigungsministerium.
We believe that ICE, which is
a ICE, die Einwanderungsbehörde, hat das Recht, ihre Operationen sicher durchzuführen, überall im Land. Wir haben die Nationalgarde und die Marines entsandt, um sie dabei zu schützen.
To protect them in the execution of their duties.
Am Montag setzen Demonstranten erneut Fahrzeuge in Brand. Vereinzelt kommt es zu Sachbeschädigungen und Plünderungen. Die Polizei von Los Angeles reagiert mit Tränengas und Gummigeschossen, nimmt mehr als 100 Menschen fest. Anlass genug für den US-Präsidenten, das Militär im Inneren einzusetzen. Auch die Erklärung eines Notstands schließt er nicht mehr aus. Los Angeles war unter Belagerung, bis wir dort ankamen. Die Polizei war nicht in der Lage, damit umzugehen. Sie können mit dem Polizeipräsidenten sprechen, er hat es selbst gesagt. Das ist mehr, als wir bewältigen können. Der demokratische Gouverneur von Kalifornien wirft Trump Machtmissbrauch vor und spricht von gestörten Fantasien eines diktatorischen Präsidenten. Die US-Regierung überschreite eine rote Linie. Kalifornien habe bereits Klage eingereicht. Das ist ein Akt, der sich nicht nur gegen die Menschen hier in Los Angeles oder im Staat Kalifornien richtet, sondern gegen die Amerikaner im ganzen Land. Gegen die Prinzipien unserer Gründungsväter, die nicht dafür gestorben sind, diese autoritären Tendenzen in Aktion zu sehen. Experten sehen in dem Vorgehen von Trump einen gefährlichen Tabubruch. Donald Trump will sich zum König machen. Er glaubt, dass die Regeln für ihn nicht gelten. Er glaubt, dass er tun kann, was er will. Wenn der Präsident das Militär in Los Angeles einsetzen kann, wo es absolut keinen Bedarf dafür gibt, dann kann er es überall tun. Unterdessen haben sich die Proteste auf andere Städte ausgeweitet. Während es in New York friedlich blieb, kam es in Austin, Texas, zu Ausschreitungen und Festnahmen. Der Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles geht vorerst weiter.
Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer ist in Los Angeles und beobachtet die Situation dort. Reinhard, wie ist denn die Lage in Los Angeles zurzeit?
Ich stehe hier gerade vor dem größten Gebäude der Bundesbehörden und hier ist tatsächlich Nationalgarde aufgezogen. Sie ist kaum zu erkennen hier im Schatten und in ihren Tarnanzügen. Das ist etwa ein Dutzend Nationalgardisten, dazu 4 oder 5 Polizisten. Und es sind 3, 4, 5, es wechselt immer mal Demonstranten unterwegs, die sich kleine Scharmützel liefern, Wortgefechte, die Plakate hochhalten. Ansonsten ist es aber ruhig in der Stadt. Es kreisen 2 Polizeihubschrauber, aber der Vormittag war vollkommen ruhig und auch der gestrige Tag war im Grunde ja entspannt. In der Nacht hat es kleinere Auseinandersetzungen gegeben, aber die Lage ist eigentlich business as usual.
Reinhard, sind die Protestierenden denn von Trumps Abschiebeplänen betroffen oder gibt es da auch Trittbrettfahrer bei den Konflikten in Los Angeles?
Teils, teils natürlich. Wir hatten am Sonntag ja die große Demonstration, wo Tausende hier wirklich auf der Straße waren und hier in Downtown demonstriert haben. Das waren zum Teil Betroffene bzw. eben Aktivisten, die Betroffenen helfen wollen, die sie unterstützen, die ihnen Informationen geben. Es waren aber mit Sicherheit auch Trittbrettfahrer dabei, die es im Grunde nur auf eine Eskalation angelegt haben, auf eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Die Bilder, die man in Deutschland natürlich auch gesehen hat von den 3 brennenden Roboter-Taxis oder die Bilder von den Steinewerfern, die hier von der Brücke ungefähr 100 Meter entfernt Steine auf Polizeiautos runtergeworfen haben. Das waren mit Sicherheit Menschen, die tatsächlich vor allem die Auseinandersetzung gesucht haben und eben nicht unbedingt an der Sache interessiert sind.
Mhm. Präsident Trump hat ja einige der Protestierenden als Aufständische bezeichnet. Spricht im Moment irgendetwas dafür, dass er die Proteste insgesamt als Aufstand bewertet, was ihm ja neue Möglichkeiten des Eingreifens geben würde?
Also wenn man sich hier umschaut, fällt es einem relativ schwer, sich das vorzustellen. Die Lage hat sich, wie gesagt, deutlich entspannt. Und gemessen daran, dass 4000 Nationalgardisten in der Stadt sind und gerade mal ein Dutzend hier direkt am Eingang dieses größten Gebäudes steht, halte ich das für relativ unwahrscheinlich. Die Frage ist, wie es sich in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen weiterentwickelt. Die Nationalgardisten sind hier, die sollen bis zu 60 Tage im Einsatz bleiben. Und die Ausländerbehörde wird vermutlich ihre Razzien weiter fortführen. Die hat auch gestern Razzien durchgeführt. Und wenn die verstärkt werden, wenn die von Nationalgardisten in voller Montur begleitet werden, dann kann es natürlich sein, dass das möglicherweise wieder Proteste auslöst, die zum Teil auch gewalttätig werden. Das gäbe Trump möglicherweise einen Anlass, noch härter durchzugreifen.
Mhm. Reinhard Spiegelauer, vielen Dank nach Los Angeles. So, und mehr vom Tage jetzt in kompakten Nachrichten hat Susanne.
Russland hat die Ukraine erneut mit mehr als 300 Drohnen und mehreren Raketen beschossen. Mindestens 3 Menschen wurden getötet. In der Hafenstadt Odessa im Süden des Landes wurden eine Geburtsklinik und mehrere Wohngebäude getroffen. Auch in Kiew schlugen zahlreiche Drohnen ein. Der ukrainische Präsident Zelensky forderte den Westen auf, zu handeln. Für einen Frieden werde harter Druck gebraucht. 5 Länder haben Sanktionen gegen 2 ultrarechte israelische Minister erlassen. Die Strafmaßnahmen von Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland und Norwegen richten sich gegen Finanzminister Smotrich und den Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir. Beide hätten wiederholt mit extremistischer Rhetorik zu Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland aufgerufen. So eine gemeinsame Erklärung der 5 Außenminister. Israels Regierung reagierte empört auf die Sanktionen. Statistisch betrachtet bekommt weltweit jede Frau durchschnittlich 2,2 Kinder. Aber nicht jede kann selbst bestimmen, ob sie Kinder möchte und wenn ja, wie viele. Die Vereinten Nationen setzen sich deshalb für eine eigenständige Familienplanung ein. In ihrem Bericht zur Weltbevölkerung kritisieren sie politische Maßnahmen wie Kinderboni, um die Geburtenrate zu beeinflussen. Vielmehr sollten Regierungen die freie Entscheidung für oder gegen ein Kind absichern. Die Ampelregierung hatte in ihrer Amtszeit das Staatsbürgerschaftsrecht reformiert. Damit wurde die Einbürgerung in bestimmten Fällen schon nach 3 Jahren möglich. Diese Reform hat zu einer Rekordzahl beigetragen, die das Statistische Bundesamt heute vermeldet hat. Knapp 292.000 Menschen wurden im vergangenen Jahr eingebürgert, ein Plus von 46% gegenüber dem Vorjahr. Mehr als ein Viertel von ihnen kam aus Syrien. Mit großem Abstand folgen Staatsangehörige aus der Türkei mit 8 und dem Irak mit 5%. Die schwarz-rote Bundesregierung hat bereits angekündigt, die beschleunigte Einbürgerung wieder abzuschaffen. Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Nachkriegskünstler. Nun ist Günther Uecker nach Angaben aus dem Umfeld seiner Familie gestorben. Uecker hatte den Zimmermannsnagel in die Kunst eingeführt. Er beschlug damit Leinwände und andere Objekte und schuf weltbekannte großformatige Reliefs. Uecker wurde 95 Jahre alt.
Solche Schaufelradbagger haben mehr als 300 Orten in Deutschland nicht nur das Wasser abgegraben. Weichen mussten sie, die Orte und ihre Bewohner, für den Abbau von Braunkohle, der nun spätestens 2038 enden soll. So haben es Bundestag und Bundesrat letztendlich beschlossen. Das holt zwar kein abgebaggertes Dorf wieder ans Licht, rückt aber die Geschichten von geretteten Siedlungen ins Licht. Max Kell war für uns mittendrin in der brandenburgischen Niederlausitz, wo der kleine Ort Klingmühl Ende der 80er Jahre nur knapp dem Abbruch entgangen ist.
Aus der Luft ist es noch nicht zu erkennen. Klingmühl in der Niederlausitz wirkt wie ein kleines, unauffälliges Dorf im Süden Brandenburgs. Doch schon am Ortseingang machen die Bewohner klar, hier soll das Paradies sein, nicht etwa im 2 Stunden entfernten Berlin oder so.
Wir müssen beruflich nach Berlin und sind heilfroh, wenn wir wieder abends zu Hause sind.
Und auch der erste Blick in die Dorfgaststätte zeigt. In Klingmühl wird ein besonderer Zusammenhalt gelebt. Obwohl hier nur 145 Menschen wohnen, hat das Dorf sogar einen Chor, der sich jede Woche trifft.
Der Begriff Nachbarschaftshilfe, der ist was wert hier im Ort.
Und das hat mit der Geschichte des Ortes zu tun, deren Spuren in der Gaststätte Griebner allgegenwärtig sind.
Da hätte ja schon mal alles wegkommen hier. Ja. Da wäre ja auch nicht gewesen. Da wäre nicht mal die Gaststätte gewesen. Ja. Wenn der Tagebau hier weitergegangen wäre. Das war ja, das wisst ihr ja alle.
Ja, das Schicksal von Klingmühl war eigentlich schon besiegelt. 1982 die Entscheidung. Der Ort soll abgebaggert werden für den nahegelegenen Tagebau. Die Bewohner werden umgesiedelt. Kurz vor der Wende steht dann fast nur noch die Gaststätte der Griebners, die weiter geöffnet hat. 11 Personen, also 2 Familien und 2 Rentner, wohnen Ende der 80er Jahre noch in Klingmühl, von ehemals 300 Einwohnern. Der Rest entschädigt und bereits weggezogen, ein Geisterdorf, das nun noch Plünderer anzieht.
Wir sitzen Sonntagnachmittag am Tisch und immer hält ein Auto an, da war ein großer Vorgarten, so 30 Meter. Und da steigen sie aus, Kofferraumklappe auf, Spaten raus und wollten die Krokus alles im Frühjahr ausbuddeln da. Wenn ich erst mal raus habe, dann war fertig auf der Hand. Ich wollte es ja selber haben, die Krokus. Da war schon eine wilde Zeit gewesen.
Nach der Wende 1990 die unerwartete Rettung. Der Tagebau ist unrentabel und wird stillgelegt, kurz bevor Klingmühl verschwindet. Bert Griebner, der mittlerweile die Gaststätte von seinem Vater übernommen hat, hat die Geschichte von Klingmühl, die auch seine ist, dokumentiert. Er erinnert sich, dass auch für die bereits Weggezogenen damals direkt feststand.
Wir wollen unseren Ort wieder haben. Wir wollen hier wieder bauen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, was man da schon brauchte, man traf sich hier freitags in der Gaststätte und hat wieder besprochen, Mensch, ich habe noch keine Baugenehmigung, wie ist der Stand bei dir und was haben sie dir gesagt? Man hat sich ausgetauscht und das blüht bis heute nach.
Zusammen haben sie so ihren Ort wieder aufgebaut. Es hat gedauert, viele Jahre. Behörden, der Landkreis, alle waren zuerst überfordert. Für so einen Fall gab es keine Vorlage. Aber am Ende haben sie zusammen gekämpft und es geschafft. Und das Engagement und die Mentalität, es geht nur gemeinsam, haben sie bewahrt. Und während in den umliegenden Orten soziale Infrastruktur wie Restaurants oder kulturelles Angebot verloren geht, die jungen Leute die Dörfer verlassen, wächst Klingmühl so weiter.
Es zieht dann immer wieder zurück nach Hause und das merkt man auch an den Jugendlichen, die nach der Schule studiert haben und jetzt wieder zurückkommen in den Ort. Weil das ist halt diese Heimatverbundenheit und es leben die Großeltern im Dorf, es leben die Eltern und jetzt mittlerweile bauen schon die Kinder, also die Enkelkinder. Und es zieht irgendwie immer die Leute wieder zurück.
Auch Ortsfremde sind hier gelandet. Große Grundstücke und attraktive Freizeitangebote, das zieht an, erzählt Markus Stefan. Dafür haben sie einen Verein gegründet, der Feste organisiert, Gelder für Spielplätze beantragt und Aktivitäten für alle veranstaltet.
Jeder, der auch der neu dazuzieht, wird dann gleich mit aufgenommen, wird in die Dorfgruppe mit integriert, also in die WhatsApp-Dorfgruppe. Dann haben wir eine Volleyballgruppe hier auch. Wir können auch Volleyball auf dem Sportplatz spielen. Das ist dann montags oder freitags, wird damit aufgenommen. Und zum Schluss sind dann natürlich viele Angebote.
Und so haben sie es geschafft. Klingmühl ist auferstanden.
Toller Wolkenhimmel. Der meteorologische Sommer, heute ist was los, ist schon 10 Tage alt, Claudia. Und langsam scheint sich das Wetter auch termingerecht einzugrooven.
Ja, Jesse, und zwar auf richtig Sommer, so wie wir ihn kennen. 2 Tage warm bzw. heiß und recht angenehme Temperaturen. Dann wird es direkt schwül und dann wird das Ganze durch Gewitter abgelöst. Aber der Reihe nach. Wir gucken uns heute mal den Taupunkt an. Das ist die Temperatur, auf die die Luft abgekühlt werden müsste, damit das Wasser oder der Wasserdampf in ihr kondensiert. Bei einem Taupunkt von unter 12 Grad ist die Luft sehr angenehm trocken, kann man gut aushalten. 12 bis 16 Grad ist es noch erträglich, dann 16 bis 20 Grad schwül und über 20 Grad Taupunkt spricht man schon von tropischer Luft. Und dann wird es so richtig unangenehm. Jetzt gucken wir uns die nächsten Tage mal eben schnell an. Der morgige Tag, Taupunkt 7 bis 12 Grad, überall angenehm. Dann kommen wir auf übermorgen und der Donnerstag bringt dann schon einen Taupunkt von 13 Grad im Süden. Man merkt, es wird schon feuchter, die Luft. Wenn wir jetzt den Freitag angucken, da wird es dann schon von Westen her deutlich wärmer und schwüler. 17 Grad Taupunkt, 10 Grad noch in Hamburg, sehr angenehm, auch im Nordosten Deutschlands. Und der Samstag bringt dann sehr schwüle Luft. Taupunkt von 20 Grad, das heißt, das ist fast schon tropisch. Auch in den Nächten wird es dann sehr warm bleiben im Westen. Richtung Berlin noch ganz angenehm mit einem Taupunkt von 12 Grad. Jetzt in der Nacht müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Da ziehen die Reste eines Tiefs ab. Das hat noch so ein bisschen Regen dabei. Morgen im Laufe des Tages über der Mitte etwas dichtere Wolken. Sonst scheint schon verbreitet die Sonne. Die Temperaturen gehen jetzt in der Nacht zurück auf Werte von meist 14 bis 6 Grad. 6 Grad dort, wo es längere Zeit aufklart. Morgen Nachmittag dann immer noch recht große Temperaturunterschiede, ähnlich wie heute. Das heißt so 17 bis 21 Grad im Nordosten, schon bis zu 29 Grad im Breisgau. Und es wird noch heißer. Dann aber mit mit ganz viel Sonnenschein. Am Donnerstag fast überall wolkenlos, bis zu 33 Grad im Südwesten, 30 Grad Richtung Köln und auch Düsseldorf. Am Freitag dann 33 bis 35 Grad, erste Schauer und Gewitter aus Südwesten, sonst noch sehr sonnig. Und wie gesagt, dann wird es auch richtig unangenehm schwül.
Man ahnt es. Vielen Dank, Claudia Kleinert. Dankeschön. Feierabend für uns. Im Ersten geht es kriminell weiter mit einer Reportage über Nepper, Schlepper, Bauernfänger.
Nämlich über diejenigen, die im Internet betrügen und abzocken wollen. Und es geht um die Jagd auf sie.
Und morgen sind wir wieder da und Sie hoffentlich mit dabei. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.